KinoCast.
Hallo, willkommen hier zur neuesten Podcast-Episode vom KinoCast. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Mein Name ist Erik. Ich hoffe, ihr könnt uns auseinanderhalten, geschätzte HörerInnen da draußen. Wir haben Filme mitgebracht. Ihr seid in einem Film-Podcast gelandet. Aus der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart vergangene Woche der Film Love Hurts. Liebe tut weh. Das jetzt, hat nicht so viel mit Sadomaso zu tun oder so. Der startet am 6. März in den deutschen Kinos. Und die Macher dahinter sind zum Beispiel verantwortlich für die John Wick-Reihe oder für Nobody, für den Film. Ke Huy Quan spielt da die Hauptrolle. Den dürft ihr mir erkennen, ja, Goonies und so. Ja, dann haben wir auch noch im Kino gesehen Captain America, Brave New World. Mal gucken, wie uns die tapfere neue Welt gefallen hat. Und was haben wir denn noch so in der Liste? Ja, es gibt natürlich Kinocharts und Neustarts. Gucken wir mal, was so anläuft diese Woche. Dann hat der Chris noch im Heimkino zwei Sachen gesehen, nämlich einmal The Gorge, The George. Würde uns nachher sagen, wie das richtig ausgesprochen wird. Und ihr seid herzlich eingeladen, was auch immer das ist. Ja. Schauen wir mal, was uns da so erwartet. Wir beginnen mal mit Love Hurts. Den habe ich nur allein gesehen, weil der Chris war krank, leider. Ist als Komödie tituliert hier überall bei den üblichen Plattformen, wo man so ein bisschen nachlesen kann, um was es da geht. Es ist aber eigentlich eher Action, Dramedy, Martial Arts, irgendwie ist alles so, ja, durcheinander. Die Hauptrolle spielt K.Y. Kwan, wie wird er eigentlich richtig? Heißt der K.Y. Kwan oder weiß nicht, wie spricht man?
Frag doch mich sowas nicht. Du fragst Sachen am frühen Morgen hier.
Also der hat ja zuletzt den Oscar gewonnen für Everything, Everywhere, All at Once und viele kennen ihn halt noch aus den alten Filmen wie The Goonies zum Beispiel oder Indiana Jones und der Tempel des Todes, da hat er ja den Shorty gespielt und natürlich auch viele andere Sachen, wo er mitgespielt hat. Ich glaube, in der Loki-Serie hat er auch mitgespielt, ne? Und ja. Der spielt hier die Hauptrolle und der spielt eigentlich so, wie man ihn aus den anderen Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, kennt. So, also der lustige, knuddelige, liebe Typ, der so, ja, everybody's darling und Schwiegermutters Liebling und so. Aber der hat ein dunkles Geheimnis. Also er ist ein Immobilienmakler, würde ich sagen. Nicht nur Makler, ihm gehört eine ganze Firma. Und so ein bisschen überraschend, weil am Anfang backt er Plätzchen, weil irgendwie gerade Valentinstag ist und da backt er so herzförmige Plätzchen und geht dann in die Firma und gibt jedem so Plätzchen und dann stellt man auf einmal fest, oh Moment mal, der ist ja der Firmenchef, okay, interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil der wirkt eigentlich so wie der oder die, die immer Kuchen mitbringt auf Arbeit, gibt es ja irgendwie in jeder Firma gefühlt, gibt es irgendwie so die Person, die immer so Kuchen mitbringt, das ist meistens so, ja, nicht gerade der Chef oder die Chefin, also ich habe meinen Chef, meinen großen Chef noch nie gesehen, dass er irgendwie Kuchen mitgebracht hat oder so, aber gut.
Das war jetzt aber keine versteckte Kritik an deinem Chef, ne?
Nee, vielleicht mal so ein Hinweis, würde vielleicht gern genommen werden, aber ich meine, bei allein 1000 Angestellten hier in Stuttgart muss er schon viel backen, da steht er lange in der Küche.
Du musst es einfach den Richtigen mitbringen, also dir.
Spaß beiseite. K1, der heißt hier Marvin in dem Film, der ist halt, dem gehört diese Maklerfirma und er ist halt ganz lieb zu seinen Angestellten, hat da auch seine Assistentin, glaube ich, die ist so ein bisschen, ein bisschen alternativ, würde ich fast sagen, so, also ganz kuriose Sachen, was sie da immer so rauslässt und sie ist kurz vor der Kündigung auch, sie hat wohl schon mehrfach gekündigt und sie will irgendwie was anderes machen, ist mit ihrem Leben und so unzufrieden und den Marvin holt aber auf einmal seine Vergangenheit wieder ein. Denn wie man erfährt, oder es tritt plötzlich jemand aus seinem, ich versuche ja gerade ein bisschen ein paar Klippen zu umschiffen, ein paar Spoiler-Klippen, es tritt jemand aus seiner Vergangenheit wieder in sein Leben, der ist halt plötzlich bei ihm und sagt ihm, hey, wo ist deine, wo ist eine bestimmte Frau, wo ist die, ja, und die soll wohl wieder da sein, aber er weiß von nichts und so holt ihn dann die Vergangenheit wieder ein und wie wir dann, was ich spoilerfrei sagen kann, wie wir dann erfahren, unser Marvin, der hat früher für ein Gangstersyndikat gearbeitet und war da quasi so der Cleaner, der die Leute umgebracht hat und Leichen weggebracht hat und er hatte die Aufgabe bekommen, so eine bestimmte Frau, die den Chef hintergangen hat, zu ermorden und zu beseitigen. Und das ist wohl offensichtlich wahrscheinlich nicht passiert oder so. Also man weiß es nicht genau. Also das ist so, die Vergangenheit holt ihn halt ein. Dieses Verbrechersyndikat denkt halt, er hat es nicht gemacht. Jetzt auf einmal, warum auch immer, weil ein paar Sachen wieder aufgetaucht sind. Und da kommt noch eine weitere Brisanz dazu. Der Kingpin von diesem Verbrechersyndikat ist Marvins Bruder. Also das ist so diese typische, ja, wie so in irgendwelchen Martial Arts Filmen, wo ja meistens irgend so eine Familiengeschichte, dass irgendwie so ein Bruder abtrünnig wird oder die dann plötzlich gegeneinander da, ein Beef haben oder sowas. Das ist ja vielfach bei solchen Martial Arts Filmen auch. Und so ist es hier auch. Und wir erfahren dann halt auch, oder wir sehen dann halt auch, wie Marvin, der ist halt nicht nur so der kleine Liebe, sondern kann halt auch ordentlich austeilen und der muss sich halt auch wehren gegen sehr böse Leute, die ihm ans Leder wollen. Und das ist unglaublich witzig auch teilweise. Also das ist so ein bisschen teilweise auch so Jackie Chan-mäßig inszeniert, die Kämpfe, wo halt irgendwelche Sachen mit einbezogen werden, die da irgendwo rumstehen oder liegen oder irgendwas, was dann einfach so lustige, so absurde Kampfsituationen sich da so entwickeln und die Kämpfe sind richtig gut choreografiert und das passiert wahnsinnig viel in diesem Film und der geht nur 1:23, aber wenn der Film dann zu Ende ist, dann denkt man, boah, wie lange ging das jetzt gerade, und schaut man auf die Uhr und man, das ging gar nicht so lange, aber dadurch, dass halt so viel passiert in diesem Film und wobei der die ganze Zeit nicht irgendwie gehetzt wirkt, sondern es ist halt einfach gut geschrieben, es hat keine Längen, es sind tolle Einstellungen drin, dann ja, gerade auch die ganzen Personen, die da auftreten, die sind so herrlich skurril teilweise. Da gibt's dann so einen Auftragskiller, der auf ihn angesetzt wird, der dann so ein bisschen mit seiner Assistentin, der bei seiner Assistentin so ein paar Gefühle weckt und so. Das ist einfach alles so lustig und absurd gemacht, dieser Film. Also mir hat er sehr, sehr gut gefallen und du kennst ja die anderen, die dann auch immer mit in der Sneak sind. Ja, denen hat's auch sehr gut gefallen. Ich hab so ein bisschen, wo ich die ersten Wertungen reinkommen sehen habe hier auf kinocast.net, habe ich mich ein bisschen gewundert, dass da dass es ganz schön weit nach unten geht, auch von Wertungen her. Aber gut, wer halt mit so Martial Arts oder ich sag mal so John Wick-Filmen nicht so viel anfangen kann, dem gefällt halt sowas halt auch nicht, ne? Also wer halt vielleicht so einen Arthouse-Film erwartet hat oder eine Rom-Com oder sowas, ne? Für den oder die ist das halt nichts, ne?
Klingt halt überhaupt nicht so, ja.
Ja, das ist halt wirklich ein wunderbarer Actionfilm, Popcorn-Film at its best, würde ich sagen. Und es ist natürlich auch wieder, wir haben danach gesprochen gehabt, weil es ist in letzter Zeit wirklich ein Ärgernis, wie die Filmstarts in Deutschland gelegt werden gerade. Ich weiß nicht, wo die Säge klemmt, aber das ist ein Valentinstagsfilm. Das ist auch ein Film, den man durchaus auch vielleicht so als Date-Movie anschauen kann, weil da ist eigentlich alles drin. Da ist keiner gelangweilt, ja. Da findet jeder was in diesem Film. Und es spielt halt am Valentinstag und da ist auch sind sehr viele Liebesthemen. Ich habe schon erzählt, dass der Auftragskiller, der weckt da Gefühle in seiner Assistentin und für ihn ergibt sich dann auch wieder was und da ist sehr viel in der Richtung drin und das wäre ein schöner Valentinstags-Kinostart gewesen, hier in Deutschland auch. Ne? Woanders läuft er ja schon. Aber nein, man zeigt den halt am 6.3. Ja, warum auch nicht? Ne? Ja, ich verstehe es nicht. Hm. Naja, auf jeden Fall von mir bekommt der Film, was habe ich gegeben? 7 Punkte, ja. Es war eine Top-Sneak, also wirklich in der Sneak absolut top der Film. Kurzweilig, schnell, coole Darsteller. Wunderbar, die Zeit ging, die ist verflogen, ja. Und besser als irgendwelche 3 Stunden Babylon-Filme, was wir da hatten. Viel Action drin. Es war wirklich für jeden was dabei. Ich kann die niedrigen Wertungen, die ich jetzt hier so sehe, es geht runter bis auf 3 Punkte. Dann 4 Punkte hat jemand gegeben, 5 Punkte, 6, 7, 8. Also so eine bunte Mischung. Aber bei empfiehlst du den Film weiter, ist es so halbe halbe, also 50-50. Verstehe ich nicht ganz, weil der Film ist eigentlich schon empfehlenswert. Den kann man durchaus gucken. Schaut euch mal den Trailer an, wobei der Trailer schon ein bisschen viel verrät, finde ich. Ein paar Sachen sind halt im Film so ein bisschen überraschend gewesen. Aber ja, habe ich dir da Lust gemacht, außer meiner Nachricht direkt nach der Sneak, dass der wahrscheinlich was für dich wäre?
Definitiv, ja. Es klingt wirklich nicht so schlecht. Hm. Auch von den Darstellern her und von der Länge her finde ich das auch sehr schön, wenn man das schafft, in so einer kurzen Zeit so eine Geschichte dann doch zu erzählen mit relativ viel Action und so, weil normalerweise sind ja da in solchen Filmen die Kampfszenen durchaus auch mal in die Länge gezogen und es scheint hier jetzt nicht unbedingt zu sein, deswegen.
Nee, das ist.
Ja, klingt auf jeden Fall gut.
Weiß Gott, es ist hier nicht der Fall. Und vielleicht kannst du dich erinnern, bei Renfield, da gab es auch so irrwitzige Kampfszenen und sowas, ne, die dann manchmal so lustig geendet haben, wenn dann irgendwas mit einbezogen wurde oder so. So ungefähr war es hier auch, so ein bisschen.
Okay.
Und ich habe schon mal bei den Filmverleiher gefragt wegen dem Screener, bis jetzt noch keine Antwort. Mal schauen, ob wir vielleicht dich da irgendwie mit ins Boot holen können, dass du den noch gucken kannst vorm 6.3. Dass du vielleicht auch mal sagen kannst. Weil ich nicht weiß, wie das zu Hause funktioniert, der Film auf dem kleinen Screen, auf dem Computerscreen als Screener. Im Kino wirkte der auf jeden Fall gut, weil auch das Publikum ordentlich mitgegangen ist. Deswegen, ich kann die Wertung auch nicht ganz verstehen. Ich traue mittlerweile der Wertung auch nicht mehr, weil, ja, wir wissen ja, genau. Ich verstehe es. Es haben auch, ja, wenn man durchzählt, 11, 16, 20, 21, 23 Leute haben abgestimmt. Ins Kino passen viel, viel mehr Leute. vielleicht haben einfach die falschen Personen abgestimmt, wer weiß.
Ja, man kann ja niemanden zwingen zum Abstimmen. Also ist ja
doch. Nee, ich war schon in Sneaks, da war es so, da hast du beim Rausgehen, also es war ja bei uns auch mal bei dem einen Raub ihren Atem, glaube ich, ne? Aber dann hast du quasi mit deiner Kinokarte so ein kleines Zettelchen bekommen, wo du so eine Wertung draufschreiben konntest. Und das hast du dann beim Rausgehen.
Halt keine Kinokarten jetzt mehr, ne? Wenn man alles digital hat.
Genau, aber dann hast du beim Rausgehen das in so ein Töpfchen geworfen und dann. Machen die, glaube ich, war das nicht in Reutlingen, wo die es immer noch so machen? Ich glaube, ja. Naja, auf jeden Fall, ihr könnt ja gerne auf kinocast.net gehen und da für den Film abstimmen. Vielleicht habt ihr den ja irgendwo in einer anderen Sneak Preview in Deutschland gesehen. Ich habe schon ein bisschen in meiner Filterbubble gehört, dass der woanders auch schon lief in der Sneak Preview. Dann könnt ihr gerne bei uns auch abstimmen. Ja, wie sieht's denn mit morgen aus, Chris? Was ist da der Tipp?
Der Tipp für die Sneak 1257 ist der Ruf erst ruiniert? Sind die Tipps eingegangen, Erik?
Ja, da habe ich gleich, kurz nachdem ich den Beitrag online gestellt habe, ist mir der Film eingefallen, den ich auch schon mal getippt hatte, aber das passt halt hier wieder. Ist der Ruf erst ruiniert, weil da geht es um welche, die im Gefängnis sitzen und dann aber im Gefängnis so eine Gesangsgruppe und wollen da was aufführen. Deswegen, also wenn der Ruf, weil da werden halt ein paar Leute dazu mit rekrutiert, dort auch mitzusingen und die sagen dann auch, na gut, ist jetzt eh egal, jetzt sitze ich hier drin. Deswegen Sing Sing. Ist auch Oscar nominiert, würde ich tatsächlich gerne sehen. Hat auch eine okaye Länge. Ja. STR Max tippt The Last Showgirl mit Pamela Anderson. Könnte natürlich dahingehend passen, ne? Ist der Ruf erst ruiniert. Ich habe mal gehört, da sollte es so ein Video geben.
Erzähl mal mehr.
Genau, mit Pamela.
Erzähl mal Details.
Ich weiß es nicht, ich habe es ja nur gehört.
Also ja, ich habe gar nichts davon gehört. Keine Ahnung. Deine Filterbubble da.
Ja, also. Dieses 12 Minuten lange Video, was da als...
Du weißt sogar, wie lang es ist. Also,
ja, genau, habe ich ja nie gesehen. ja, dann der Cinebasti tippt Riff Raff, Verbrechen ist Familiensache mit Bill Murray. Habe ich auch schon Positives davon gehört. Von diesem
Hätte Film. Ich ja Bock drauf auf Bill Murray.
Bill Murray ist immer gut. Oh, da hat jemand wahrscheinlich ein Sonderzeichen verwendet im Benutzernamen. Das kriegt es nicht ganz hin. mein WordPress. Ich nehme an, Leia, sie tippt den neuen Bridget Jones. Verrückt nach ihm. Ja, könnte auch passen, weil ist der Ruf erst ruiniert. Ich meine, die anderen Teile vorher, da hat sie ihren Ruf ganz schön ruiniert und jetzt angelt sie sich ja einen wesentlich jüngeren, glaube ich. Der Martin tippt The Critic mit Ian McKellen. Das könnte natürlich auch passen, ne? Ist der Ruf erst ruiniert? Der ist da so, ich glaube, was ist der, Filmkritiker oder sowas? Oder Theaterkritiker war es, glaube ich, ne? Naja, schauen wir mal. Also wenn einer von denen, lass mich mal kurz durchscrollen, warum ist das hier weggerutscht? Okay, also wenn einer von denen kommt, die getippt sind, würde ich sagen, wird es eine gute Sneak. Also ich glaube, da ist kein schlechter Film getippt. Schauen wir mal.
Kein Schund dabei.
Auf jeden Fall. Kein Schund dabei, da können wir direkt überleiten zu Captain America Brave New World. Ich finde das jetzt gut, dass du das zusammenfassen musst, weil irgendwie
ja, danke.
Serum und ich weiß nicht, erzähl du mal.
Ja. Also, Captain America Brave New World, der große Single-Abenteuer von Anthony Mackie als Sam Wilson, als jetzt Captain America, als der neue Captain America. Der früher der Falcon war und jetzt der neue Captain ist, der so ein bisschen Sachen zusammenführt und zusammenbringt. Und in weiteren Rollen sehen wir natürlich Harrison Ford als Mr. President in dem Fall. Und Giancarlo Esposito spielt mit. Liv Tyler kriegt ein bisschen Screentime. Lass mich mal überlegen, wie ich da anfange und wo ich da anfange.
Mexiko. Vielleicht.
Ja, vielleicht Mexiko. Also es geht los, dass der Captain America, dass Sam ein Kartell irgendwas besorgen soll von dem Kartell, oder dass da irgendwie so ein MacGuffin mal wieder ist, er soll eine Übergabe verhindern und weiß aber nicht genau was und wie und überhaupt, aber er besorgt das oder guckt das natürlich und er hat seinen neuen Sidekick dabei, dessen Namen ich schon wieder komplett verdrängt habe. Und der ist natürlich der ist auch Mexikaner, oder?
Danny Ramirez, Joaquin Torres.
Ja, ja wird also auf jeden Fall ein Hispanic, der sein Sidekick ist, der hier den ein auf den neuen Falcon macht. Also es gibt den Nachfolger für den Falcon dann auch, klar. Und ja, das gelingt natürlich wunderbar. Sie schaffen das und besorgen da dieses komische Ding, was man da unbedingt haben wollte. Und dann ist es ja so, dass er halt mit seinem neuen Sidekick mehr ein bisschen mehr zusammenarbeiten möchte und den dann auch mit einbezieht in die Ausbildung, die er da quasi selber genießt, oder das Training, und ihn dann quasi auch mitnimmt zu dem ersten Super Soldier, den es damals gab, dem er da dann in den quasi in den Knast geworfen hat. Da kam auch schon in den Vergangenheit. Ich versuche die ganze Zeit nicht zu viel zu spoilern. Das ist echt schwer.
Ja, ne, die werden ja dann, nachdem die Mission in Mexiko erfolgreich war, werden sie ja zu Harrison Ford, der den Präsidenten der USA spielt, eingeladen.
Ja, genau.
Und der eröffnet ihnen dann, dass er noch mehr Hilfe braucht. Ja, also auch auf höchster Ebene, dass er das zurück und er will die Avengers wieder zusammenstellen oder sowas. Ne?
So weit wäre ich jetzt als nächstes dann gekommen. Das wäre mein nächstes Dingsen gewesen. Und ja, wie gesagt, das Ziel ist dann, ja, wir bauen neue Avengers auf, aber so ganz grün sind sich halt Mr. President und Captain America nicht und er möchte sich da auch eigentlich nicht für Politik oder irgendwas einsetzen lassen oder mit einbeziehen lassen, was es alles ein bisschen schwer macht. Und es gibt dann einen Abend, eine Veranstaltung, wo eben mit verschiedenen Regierungschefs aus Frankreich, aus Japan, das neue Supermetall, was ist Adamantium oder was das heißt, eine Vereinbarung getroffen werden soll. Das war auch das, was man besorgt hat. Und dieses,
das ist ja quasi das, was da von diesen, aus diesem unsäglichen Film, quasi das, was da in diesen Inseln, irgendwie in der Insel gefunden wurde, irgendwie.
Die ja, genau, ist, in dieser, ne? in der Dingseninsel da, genau, aus The Eternals.
Ja, ach, die Eternals war es, genau.
Genau, ja, ja. Und da kommt es natürlich dann zu einem riesen Eklat, mehr oder weniger, weil durch der ehemalige Signal, ne? Super Soldier, ja, der kriegt halt auch irgendwie so ein Signal, wie manche andere auch, und dann geht's ab und sie versuchen eigentlich Mr. President zu töten, aber dann irgendwie doch nicht und was weiß ich was, und dann kommt er ins Gefängnis und dann reiben die sich aufeinander auf, wieder die beiden, der so Captain und Mr. President, und dann ist alles so verzwickt und verzwackelt, und dann auftritt dann von der Geheimagentin, die früher eine Black Widow war, natürlich. Und ja, es entwickelt sich dann... Mr.
President ist tablettenabhängig.
Ja, Mr. President ist tablettenabhängig, das kommt auch noch dazu. Und es entwickelt sich dann eben diese Suche nach den wahren Tätern und warum und wieso und weshalb und was da dahinter steckt und wer mit wem und wer gegen wen und
es geht bis so fast weiter zum Krieg, ne? Gegen Japan, glaube ich, ne? Irgendwie.
Genau, weil die Japaner sich ja da auch ums Stips getreten fühlen und die schwierige Ressource eben, ja, besorgt werden muss. Also einiges reingepackt, und was storytechnisch relativ voll klingt, ist storytechnisch ungefähr so dünn wie ein Kaffee ohne gemahlenen Kaffee oder ohne Kaffeebohnen. Also es ist, ich will nicht sagen, eine schreckliche Frechheit, aber es geht in diese Richtung. Weil der Film so schwach auf der Brust daherkommt, wie selten irgendwas, was ich da in den Marvel-Filmen gesehen habe. Also wir saßen im Kino, ich war echt mega enttäuscht, dass ich mich dafür aufgerafft habe. Und dann sowas zu sehen, das kann ich auch gleich schon vorne wegschicken, weil ist einfach nicht gut. Also ich fand es einfach nicht gut. Ich fand es weder schauspielerisch gut, noch fand ich es von der Story her gut, noch in irgendwas anderes. Also das war so, hä, warum? Was wollen die da damit? Und wieso wollen sie das? Was? Und hä? Und welche Rolle hat jetzt hier Harrison Ford intus? Und oh, also für mich war es sehr, sehr anstrengend, sage ich ganz ehrlich, weil ich wirklich enttäuscht war. Und der Film halt storytechnisch echt schwach ist, dann wirkte eine Szene wirkte auf mich wie ja ziemlich hölzern, was ich auch sehr krass fand. Also so eine Kampfszene, wo hölzern wirkt, dann wird's schon kritisch. Und puh, also ich kann gar nicht so viel Gutes sagen. Also wirklich eigentlich gar nicht wirklich gut. Es fehlt der Witz, es fehlt der Dingsen. Ich finde den Sidekick super nervig.
Der ging auch also, bei mir. Den fand ich okay. Der Film hatte ganz andere Sorgen.
Der hat jede Menge andere Sorgen, weil er völlig belanglos ist.
Ja. Leider, muss man sagen, da irgendwie...
Ich versuche es gerade nochmal.
Man hat zwar eine Menge gesehen, wenn der Film vorbei ist, Aber irgendwie hat man auch nichts gesehen, weil es ist einfach, man hat sich schon schwer getan, jetzt einen Tag, nachdem man den Film gesehen hat, den irgendwie gescheit zusammenzufassen. Obwohl.
Ja, ja, richtig, richtig. Also ich hab mir tatsächlich noch Notizen gemacht, mit weil ich auf die Uhr geschaut habe, nach 80 Minuten habe ich dann das erste Mal na endlich gesagt und nach 90 Minuten na endlich zum zweiten, weil es Sachen sind, worauf du eigentlich den ganzen Film schon irgendwie wartest, wenn du da so ein bisschen dich mit der Materie Marvel-Filme und den Serien dazu beschäftigst und auseinandersetzt. Aber es ist einfach völlig belanglos. Manche Szenen, das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Die eine Kampfszene, vielleicht kannst du mir das jetzt heute mit einer Nacht drüber schlafen nochmal erklären. Die eine Szene mit Giancarlo Esposito, wo sie da nochmal kämpfen, wo er da mit dem Raketenwerfer ins Auto reinschießt oder den Granatwerfer ins Auto reinschießt und alles. Warum haben die da plötzlich, wo kam das her, dass die da plötzlich jetzt nochmal einen Fight hatten? Oder, weil das war so, oh, wir haben irgendwie vergessen, dass wir den doch noch ins Gefängnis bringen müssen, den anderen. Und oh, wie machen wir das jetzt? So wirkte das auf mich. Das war einfach so plötzlich da. Also entweder habe ich kurz geschlafen oder es war einfach da.
Es gab sehr viele Nachdrehs bei dem Film. Deswegen sind manchmal so Versatzstücke irgendwo eingefügt worden, wo man dachte, dass es jetzt passt und so. Das ist halt, es wirkt insgesamt nicht sehr rund, der ganze Film.
Überhaupt nicht.
Ist halt auch die Frage, ich meine, wenn ich so ein Franchise habe, wie das ganze Marvel, ja, wem als Regisseur vertraue ich jetzt das an, dass er oder sie so im wahrsten Sinne den Karren aus dem Dreck zieht? Denn momentan steckt der Karren schon ein bisschen fest bei Marvel. Wenn man so die letzten Serien und Kinofilme sich anschaut. Und ja, dann nimmt man halt Julius Ohner, der hat, wenn man dem seine IMDb anschaut, die letzten Filme, die er so gemacht hat, die liegen so im Bereich zwischen 5 und 6 Punkte. Ja. Warum gebe ich so einem Regisseur, der auch solche Filme wie The Cloverfield Paradox gemacht hat oder The Girl is in Trouble oder solche, warum gebe ich ihm das? Ja, jemand, der. Also ich kann natürlich die Intention dahinter verstehen, so nach dem Motto, ja, wir haben es mit erfahrenen Regisseuren probiert, hat nicht geklappt. Jetzt nehmen wir mal jemand, ein fast unbeschriebenes Blatt, der vielleicht da mehr Enthusiasmus reinbringt. Aber nee, funktioniert so nicht. Außerdem, was mich sehr gestört hat, ist, dass der neue Captain America, Anthony Mackie, hat für mich halt null Charisma. Was so ein Captain America angeht, sorry. Das hat nichts mit irgendwie da mit seiner Hautfarbe oder irgendwas zu tun. Es funktioniert halt einfach nicht. Der Schauspieler hatte halt für mich nicht dasselbe Charisma, was der vorhergehende Captain America.
Ja, die Ausstrahlung fehlt komplett.
Ja, meine ich ja. Also deswegen, ja, ist halt da. Es plätschert halt so dahin. Man weiß halt, okay, ihm passiert eh nichts. Ja, ist halt immer so. Ich meine, sonst hätte man das schon irgendwie gehört, so, da passiert was. So. Irgendwie, aber man wusste ja, okay, dem passiert auf jeden Fall nichts. Also wenn er in schlimmsten Sachen drin steckt, weiß man, das wird schon irgendwie wieder klappen. Aber er hatte halt für mich so wenig Charisma. Harrison Ford, ich liebe Harrison Ford. Ich mag seine Filme und alles, aber funktioniert halt auch nicht mehr so gut. Ich meine, ja, er ist halt jetzt auch schon etwas älter und dann diese, wenn dann doch mal ein bisschen Action reingekommen ist und man hat dann so gesehen, dass da CGI und man hat halt das Bild ein bisschen schneller ablaufen lassen, damit die Bewegung ein bisschen schneller aussehen. Ach, ich weiß nicht, irgendwie hat da so viel nicht gepasst bei dem Film.
Brutal.
Dann diese ganze Giancarlo Esposito-Rolle, ich meine, den kennt man nun als Bösewicht in diversen Sachen. Der hat ja auch bei Far Cry in dem Spiel, hat er ja auch Bösewicht und so. Das kann er ja gut, aber was,
was? Ja, genau, aber
was macht er denn da jetzt da drin? So, warum? Wahrscheinlich sollte er der große Bösewicht sein von diesem Film, aber seine eigentliche Main-Villain-Storyline ist vielleicht dann hinten weggeschnitten worden und man hat halt was anderes dann gemacht, schätze ich mal. Weil ansonsten hätte man die Figur und die ganzen Kämpfe doch nicht so aufgebaut, wie man es getan hätte hier. Ja, nee, es ist ein unausgegorener Mix, wo alles Mögliche mit drin war. Auch noch nicht mal irgendwie Fanservice. Und ich hatte ein bisschen der erste Trailer hat mir eigentlich Mut gemacht, dass sie mal was anfassen, auch der Titel sogar, Brave New World, weil ich mag das Buch von Aldous Huxley, Brave New World, schöne neue Welt und so. Und gerade in der heutigen Zeit mit dem aufkeimenden Faschismus überall in der Welt und irgendwas, hätte man doch wirklich so einen Gegenpol machen können, wo man quasi genau so jemanden sieht hier vielleicht, der so agiert und quasi im Stile des Buches Brave New World quasi die Demokratie abschaffen will oder irgendwas. Es wäre doch mal ganz cool gewesen und Captain America als der amerikanische Held stemmt sich dagegen oder sowas. Das wäre doch eine coole Story gewesen für so einen Film, aber das ist hier so ein People-Pleaser, wo man vielleicht gesagt hat, okay, scheiße, die Wahlergebnisse sprechen doch jetzt eine andere Sprache, wir müssen jetzt doch mal was ändern. Wir lassen den Titel aber mal so. Ne? Nee. Ach,
ja,
schade. Nee. Schade, selbst die Post-Credit-Scene hat es nicht rausgerissen.
Überhaupt nicht.
Normalerweise ist ja dann immer noch, würde sagt, oh wow, aber das war auf jeden Fall gut.
Das war ja, gut. Nee.
Nee.
Gar nicht. Und das ist super ärgerlich. Also jetzt, je mehr wir hier drüber sprechen, desto mehr ärgere ich mich schon wieder drüber. Mhm. Also wirklich. Es war für mich einer der schwächsten Marvel-Filme, die es gibt. Und so langsam, aber nicht nur so langsam, sondern immer mehr habe ich das Gefühl, dem geht komplett die Luft aus. Das ist einfach totgeritten. Dieses Pferd ist einfach hinüber.
Soll ich dir was sagen? Der nächste Superman-Film wird richtig gut. Jetzt, wo Marvel schwächelt. Nee, der nächste Superman-Film, die Trailer sehen gut aus, die Produktion sieht gut aus, die Personen hinter den Kulissen, das sind richtig gute Leute am Start. Man hat es ja gesehen, auch bei der Serie hier, die ich zuletzt so positiv fand, da soll jetzt auch mit der Christina Milioti noch eine neue Serie oder neuer Film kommen sogar. Also ich glaube, die haben jetzt ein paar Aktien, die Aktien sind gesunken von Marvel, die haben jetzt viel Credit verspielt bei ihren Fans und alles, was so Superhelden-Fans sind, die jetzt nicht an irgendeine bestimmte Marke wie DC oder Marvel oder irgendwas gebunden sind, die einfach einen guten Actionfilm mit Superhelden sehen wollen. Ich glaube, die werden sich dann in ein paar Monaten mal die anderen Sachen anschauen und werden da vielleicht weniger enttäuscht sein. Ja, schauen wir mal. Bis dahin ist noch eine Weile hin. Ich gebe 5 Punkte für Captain America Brave New World.
Ich war auch bei 5, aber jetzt habe ich mich so aufgeregt gerade schon wieder. Ich gebe tatsächlich nur 4 von 10. Weil ich es einfach eine Frechheit fand. Also kannst du so nicht machen. Das ist jetzt nur noch irgendwie versucht, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Mir graust es davon, wenn sie so weitermachen mit, oh, wir bauen die neuen Avengers auf. Ich bin ja gespannt auf die neuen Fantastic Four. Vielleicht kriegen sie da noch irgendwas gebacken. Aber auch da eher so gemischte Gefühle. Weil die haben, für mich zeigt sich in dem Film ganz deutlich, das Rad ist komplett überdreht worden. Sie hatten viele, viele gute Filme dabei. Die Spider-Man-Filme fand ich fast durch die Bank weg gut. Endgame war ein Hammerfilm. Aber jetzt ist es so. Jetzt sind wir langsam an dem Punkt, wo sogar ich sage, okay, ich muss das nicht mehr alles sehen.
Eternals, auch ein Tiefpunkt. Naja, aber wenn du da im Vergleich siehst, hier The Penguin-Serie, Hammer. Hammer, ja. Oder ja. The Batman, der Film. Also DC, die Sachen. Ja, aktuell. Ja, okay. Schauen wir mal, wie das dann noch so weitergeht. Was da noch so kommt. Ich schätze mal, der Captain America, der ist zwar jetzt, werden wir gleich. Wir haben ja hier, warte mal, sind das die neuen Kinocharts? Weil ich habe hier die offiziellen von Deutschland, da ist Captain America Brave New World Platz 1. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier die neuen schon drin habe. Bin mir gerade.
Das sind die neuen, ja.
Nicht sicher, doch, sind die neuen. Dann machen wir die mal.
Kinocharts und Neustarts.
Platz 5 in Stuttgart, die 3 Fragezeichen und der Karpatenhund.
Platz Nummer 4, der Brutalist.
Platz 3, Maria.
Maria. Platz Nummer 2, Wunderschöner.
Platz 1 ist Paddington in Peru. Und das ist ja quasi das vorhergehende Wochenende, was wir da bekommen haben. Deswegen, ich habe jetzt gerade auch die kompletten Deutschland-Kinocharts hier. Da ist Platz 5 ist Vaiana, 2, Platz 4 ist Maria, Platz 3 ist Mufasa. Der kommt bald auf Sky, habe ich irgendeine Werbung gesehen. Platz 2, die drei Fragezeichen. Und Platz 1 ist hier Captain America, Brave New World, 3,4 Millionen eingespielt in Deutschland, mit Previews zusammen 3,6 Millionen. Ja, schauen wir mal. Mufasa hat, glaube ich, hier. Vaiana 2 ist gerade hier vorne dran dieses Jahr, 46 Millionen in Deutschland. 31 Mufasa. Ja, also die Familienfilme gehen natürlich gut. Mal sehen, wo sich Captain America einpegeln wird. Ansonsten wird es, denke ich mal, sehr schnell auf Disney Plus dann irgendwann landen. Und werfen wir mal einen Blick, was so Neues anläuft. Diese Woche am 27.02. Da läuft ein Film an, der sehr gute Kritiken bekommen hat. Der heißt Heldin. Das ist ein Drama über eine Pflegefachkraft in der Krankenstation, der ein folgenschwerer Fehler unterläuft. Und das soll wirklich der, also ich habe da schon so Aussagen gehört, wie der beste deutsche Film des Jahres. Oh. Obwohl wir erst Anfang des Jahres sind. Also muss richtig gut sein.
Dann haben wir das Biopic, in der Timothy Chalamet den Künstler Bob Dylan verkörpert. Like a Complete Unknown. 140 Minuten.
Oscar nominiert.
Das wäre doch was, ey.
Ja, würde ich tatsächlich gerne gucken, wegen Oscar-Nominierung. 140 geht immer noch, sind 2 Stunden sowas besser als die 3 Stunden von Brutalist oder von Babylon. Dann startet auch noch Bridget Jones, Verrückt nach ihm, sind auch 124 Minuten, siehst du mal. Vierter Teil der humorvollen Buchverfilmung, die ich überhaupt nicht lustig finde, mit René Zellweger als Bridget Jones.
Ich glaube auch, du bist nicht so das gesuchte Publikum.
Ich war in allen 3 Filmen im Kino, sag ich dir. Also damals Ex-Freundin, so, die war da totaler Fan. Hm.
Süß. Ein Mädchen namens Willow, ein Abenteuerfilm, eine Fantasy-Kinderfilm-Adaption des gleichnamigen Kinderbuchs über eine junge Hexe.
Das sah der Trailer ganz süß aus, den habe ich vor irgendwelchen Kinderfilmen gesehen gehabt. Ja. Startet auch noch Sing Sing, den habe ich ja vorhin schon erwähnt. Drama nach wahren Begebenheiten über einen unschuldig Inhaftierten, der Lebensfreude in der Gefängnistheatergruppe findet.
Dann kommt was, wo man wahrscheinlich Jahre später, nachdem man hier Sumenia gesehen hat mit dem Faultier, startet jetzt Familie Faultier Kochen auf der Überholspur. Ist aber nicht von Disney, sondern ein drolliges Animationsabenteuer für Familien über eine kochbegeisterte Faultierfamilie. Wahrscheinlich 84 Minuten lang, wie sie beschließen, was sie essen und dann einen Topf Wasser zum Kochen bringen.
Aber Sumenia war doch auch nicht von Disney, oder? Das war doch. War das nicht DreamWorks?
Nein.
Nee? Okay.
100 pro 2.
Okay, na dann, sonst Spin-off, wo es halt auch einfach um ein Faultier geht. Ja. Auf Umwegen, ein Dokumentarfilm über eine Familie, die per Landweg nach Indien reist. Das haben wir noch so. Wenn Evil Lurks, gnadenloser Dämonen-Horrorfilm aus Argentinien, läuft auch noch an. Doku, Musikfilm, Anxiety vielleicht, emotionales polnisches Drama um 2 Schwestern auf dem Weg in eine Schweizer Sterbeklinik. Ja. Das war's dann mit den Kinostarts diese Woche. Von Kino.de haben wir das vorgetragen. Vielen Dank dafür. Die haben eine schöne kurze Zusammenfassung. Passt gut hier für den Podcast. Ich werfe noch kurz einen Blick bei filmstarts.de, ob da noch irgendwas dabei ist, was wir hier nicht erwähnt hatten. Nee, nichts dabei. Ich sehe zumindest hier nichts beim Überfliegen. Ja, dann waren das die Kinostarts und die Neustarts. Und wir gehen mal rüber ins Heimkino, denn da hat er Chris einiges geschaut.
Heimkino.
Ich habe nur ein bisschen ausgenutzt, dass ich ja einen Großteil der Woche zu Hause war.
Jetzt bin ich erstmal auf die Aussprache gespannt von deinem.
Ich habe es dir vorher schon mal gesagt. Ich habe The Gorge ausgesprochen.
The Gorge, okay.
The Gorge. The Gorge
mit Miles Teller. Was ist denn The Gorge?
Miles Teller, Anya Taylor-Joy und Sigourney Weaver sind die 3 großen Namen. Und bei The Gorge, der Film ist so ein bisschen zweigeteilt. Die gibt es auf Apple TV Plus erstmal. Das muss man vielleicht dazu sagen, ist das so ein Apple TV-Film, der durchaus das Potenzial hätte, auch im Kino zu laufen, aber da wahrscheinlich kein Riesenerfolg geworden wäre, sage ich auch gleich. Miles Teller wird rekrutiert von Sigourney Weaver. Er ist so Agent im Bundesagent irgendwie im Ruhestand oder nicht im Ruhestand, im wie heißt das? Nicht Ruhestand.
Pension?
Nee, auf Abruf oder halt gerade so pausiert. Nein, er wurde pausiert aufgrund eines psychologischen Gutachtens.
Ach so.
Und er hat keine Familie, er hat keine Angehörigen, kein Nichts und ist ein sehr guter Scharfschütze auch und was weiß ich was alles. Übrigens, Anger Taylor-Joy auch, so fängt der Film komplett an, mit irgendeiner Landebahn, wo jemand aussteigt und aus dem Dschungel raus, mit was weiß ich wie viel Metern Entfernung, fällt plötzlich der Schuss und der bricht zusammen beim Aussteigen des Flugzeugs. Das heißt, sie ist auch so Agentin, aber sie ist Agentin für Russland und Miles Teller ist Agent für die USA. Erstmal. Das ist erstmal das Erste. Und Miles Teller, wie gesagt, wird dann also angeworben, um in ein Gebiet zu kommen, wo er auf einen Turm soll für ein Jahr und dort eine Schlucht bewachen soll. So geht's los. Also das darum geht's eigentlich.
Spannend.
Und es klingt fürchterlich ätzend, ja. Und wie es halt so ist, er geht dahin, sein Vorgänger ist auch da, der wird dann abgeholt. Ach
Gott, Schlucht. Okay, jetzt verstehe
ich. Ja, guten Morgen.
Ja, ich dachte, das ist ein Name, weil irgendwie...
Nicht der George.
Nee, aber ich dachte, es ist ein Eigenname oder sowas. Ja, okay,
ja.
Geht es um die Schlucht.
Ja, und er hat halt einen klaren Auftrag, so, ja, hier keine Kommunikation mit der anderen Seite, guck, dass dein Zeug hier läuft, dass da aus der Schlucht, dass da nichts irgendwie passiert oder nichts rein, nichts rauskommt, so nach dem Motto, was da ist, wird natürlich nicht verraten. Und es ist schon so, aha. Und ab dem Moment wird in dem Film erstmal nicht mehr groß gesprochen, was auch sehr spannend ist. Und
also wie bei dem Film mit dem Bibern.
Bisschen, ja. Bisschen wie beim Biber-Film, ja. Jedenfalls auf der anderen Seite dieser Riesenschlucht hockt eben Levi Kane, also Miles Teller gegenüber, Draza, die Anya Taylor-Joy, die quasi denselben Auftrag hat, nur von der anderen Seite aus. Aber die hat jetzt eher keinen so Bock auf alleine da rumhocken und nur Zeit tot sitzen und was weiß ich was. Und so geht's ungefähr, ja, eine starke halbe Stunde, oder 20 Minuten auf jeden Fall, dass nicht viel geredet wird in dem Film, sondern einfach nur so nonverbale Kommunikation oder Schildchen schreiben hin und her und Nachrichten so rüberschicken über eben die Schlucht, was schon ganz interessant gemacht ist, sagen wir es mal so. Und wie sich halt da dann auch sowas, so ein bisschen eine Beziehung entwickelt zwischen den beiden. Nur eben das große Geheimnis ist aufgrund der Schlucht. Und da ist eben nicht alles, wie es zu sein scheint, als nämlich eines Abends plötzlich die Alarmanlagen losgehen und die ersten Minen explodieren, weil von unten herauf irgendwelche Viecher hochkrabbeln.
Oh, Aliens.
Und das ist, nein, keine Aliens. Oh. Es sieht eher aus wie entfernte Verwandte von Groot. Also so Baumwesen. Und ja, du lachst. Aber das ist tatsächlich der Auftakt für die zweite Hälfte des Films, die sich dann nach meinem Empfinden in ein Computerspiel verwandelt. Weil er natürlich dann nach dem ersten Abwehr und was weiß ich was, und dann beschließen sie auch, dass das Erd vielleicht doch irgendwie rüberkommen kann. Und er schafft es dann auch mit einer Seilwinde, schafft es rüber zu ihr. Oder mit so einem Schussding, er schießt dann quasi, was schießt dann rüber? Mit dem Raketenwerfer schießt er rüber, den er vorher präpariert hat, mit hier, dass kein Sprengsatz und sowas mehr drin ist. Das schießt er rüber und mit einem Seil dran und dann kann er rüber und ach, was weiß ich was. Und es entwickelt sich so ein bisschen in die Liebesgeschichte, und als er dann zurück will, dann passiert natürlich das Unglück. Und er stürzt in die Schlucht und sie hinterher. Und was dann passiert, dann nimmt der Film halt eine komplette 180-Grad-Drehung, weil da unten eine andere Welt existiert, geprägt von irgendwelchen Experimenten, und das schon sehr weit zurückgeht, bis in die 1940er Jahre oder sowas. Ja, das heißt, es ist nicht so, wie es scheint, und für die beiden beginnt dann da unten der komplette Kampf ums Überleben. gegen eben mutierte Tiere, mutierte Lebewesen, mutierte Ex-Soldaten. Und ob sie das überleben und ob Sigourney, welche Rolle Sigourney Weaver da noch spielt, lasse ich natürlich jetzt mal offen. Und wer auch überlebt oder ob überhaupt jemand überlebt, lassen wir mal offen. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, die zweite Hälfte, die längere Hälfte vom Film, also es sind nicht 50-50 Hälfte, sondern einfach verschiedene Teile des Films. Der zweite Teil ist wirklich wie so ein Computerspiel aufgebaut, so ein bisschen. Du hast ein neues Level, du kriegst neue Gegner, du musst da zusammenarbeiten, musst gucken, wie und was und. Und da finde ich tatsächlich harmonieren Miles Teller und Anya Taylor-Joy relativ gut miteinander, was ich zuerst auch nicht so gedacht habe, aber funktioniert doch ganz gut mit den beiden. Auch das, was die angebahnte Liebesgeschichte, wo die beiden da haben, funktioniert eigentlich auch ganz gut, weil es irgendwie schon süß ist. Miles Teller darf sogar Schlagzeug spielen, was ich sehr, sehr cool fand. Und ja, es ist jetzt, der Film ist gut gemacht, also von den Effekten her cool gemacht. Es ist jetzt nicht der Oberburner und nicht der Actionfilm des Jahres, aber es ist eine komplett solide Nummer, die man, wenn man, so wie ich jetzt Anfang der Woche noch krank zu Hause hockt, sich das locker angucken kann zu Hause, wenn man die Möglichkeit hat auf Apple TV Plus. Und da macht man nicht so viel falsch. Der geht auch jetzt nicht so lang. Wie lang ging er im Moment? Der war
120 Minuten, oder?
Ah nee, doch 2 Stunden 7. Also er geht doch ein bisschen länger. Ah. Ich nehme alles zurück. Aber es wirkt tatsächlich nicht so. Klar hat es auch Szenen dabei, wo du dir einen Kopf fasst und dir denkst, warum und wieso und jede Menge. Überhaupt kein Thema. Aber insgesamt eine absolut solide Nummer, die da auf Apple TV Plus läuft. Deswegen von mir auch 6 von 10 Punkten. Also deutlich besser wie Brave New World. Wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden Filmen, würde ich auf jeden Fall nochmal The Gorge gucken.
Ha.
Habe ich dir Lust gemacht, Erik?
Naja, an sich schon. Also das Setting klingt irgendwie ganz cool. Und der Regisseur Scott Derrickson, den haben wir ja zuletzt in der Sneak im Black Throne gehabt und das war ja, der hat mir sehr gut gefallen. Der hat ja auch Doctor Strange, da sind wir wieder beim MCU. Doctor Strange war der Regisseur und der hat ja auch Erfahrung mit so, Gruselgeschichten wie bei Deliver Us from Evil und Sinister und sowas. Ja, aber deine abschließende Wertung ist jetzt nicht so überzeugend, aber ja, gibt's ja. Kann ich ja auf der Couch mal reinklicken.
Ja, dafür ist er absolut gut. Also dafür ist er absolut gut. Deswegen würde ich dir sagen, guck's dir mal an.
Guck's mach mal dir ein. Doch mal so Sniper-Filme finde ich immer ganz gut.
Ja, es wird aber nicht viel gesniped.
Ach so.
Nur zu Beginn ein bisschen. Ja, und dann habe ich noch einen Fehler gemacht, weil ich dem Ganzen erlegen bin, ein wenig der unglaublichen Werbung auf Amazon Prime für den neuen Will Ferrell-Film. Ihr seid herzlich eingeladen. Ach,
das ist der. Ich wusste doch hier mit Reese Witherspoon, ne? Oder?
Ja, Reese Witherspoon,
Will Ferrell. Heißt, ihr seid herzlich eingeladen. Ich habe irgendwie einen englischen Titel.
Ja, im Deutschen heißt ihr seid herzlich eingeladen.
Okay, ich habe mich schon gefragt, was das ist, was du hier eingetragen hast.
Ja. Also, Reese Witherspoon, Will Ferrell, dann die bezaubernde Meredith Hagner. Jimmy Tatro spielt mit Geraldine Viswanathan, warum auch immer, spielt mit Jack McBryer, spielt mit. Also ein paar bekannte Gesichter und spielen.
Der Regisseur Nicolas Stoller, den hatten wir zuletzt hier in der Sendung mit dem Film Bros.
Ja.
Ich erinnere mal.
Ja,
der hat zum Beispiel auch den Muppets-Film gemacht und so.
Ich weiß nicht, ob ich mich dann im Bros.
Forgetting Sarah Marshall und Get Him to the Greek hat mir auch noch nie.
Also, jedenfalls geht es darum, dass die Tochter Jenny von Jim, Will Ferrell ist Jim, Jenny ist Geraldine Viswanathan, Entschuldigung, ich will es richtig aussprechen, die möchte heiraten oder wird heiraten und er ist alleinerziehend quasi gewesen, hat sie hoch großgezogen und hat so eine ganz besondere, völlig überzeichnete Beziehung zu seiner Tochter, die da alle so ein bisschen strange auch sind. Und er sagt dann, ja, hier, dann lass uns das doch machen auf der Insel, wo auch deine Mutter und ich geheiratet haben. Und das findet sie dann total romantisch und total schön und alles. Und
beschließt dann, ja, okay, du kannst es buchen. Ihre beste Freundin allerdings organisiert alles, aber er darf es buchen. Und er ruft dann dort an auf der Insel und sagt, ja, hier, ich bin ja ehemaliger Gast auch. Und vielleicht erinnern Sie sich dran, ich habe vor 40 Jahren hier geheiratet. Und das sagt die Frau am Ende, ja, ich erinnere mich gut. Aha. Ist halt auch so eine ältere Dame. Allerdings beim Eintragen ins Buch für das Hochzeitsdatum funktioniert der Stift nicht. Also sie drückt zwar drauf und schreibt so aufs Papier, aber es kommt halt keine Tinte quasi mit. Es ist keine Tinte mehr auf dem Füller. Und bevor sie einen neuen Stift organisieren kann, fällt sie um und stirbt. Was so ein bisschen das Problem ist. Weil kurze Zeit später ruft Margot dort auch an. Denn die Schwester von Margot, also von Reese Witherspoon, Nivi, möchte auch heiraten und wird auch heiraten. Und auch natürlich auf dieser Insel. Aber auf dieser Insel ist, in diesem Hotel ist eigentlich nur Platz für eine Hochzeit. Und so kommt es eben, dass es doppelt gebucht ist, weil beide reisen dann an und dann stellt man fest, oh, ja, es stimmt, wenn ich da mit dem Bleistift drüber fahre, dann sieht man jetzt auch, dass da was eingedrückt ist, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist, als ich mit dem Kuli drüber geschrieben habe. Und so entwickelt sich dann eben dass das Wochenende, wo komplett für mich schräg aufgebaut ist, weil ein Probeessen am Tag davor, vor der Hochzeit, finde ich auch immer ein bisschen seltsam, so ein Riesen, das heißt Probeessen.
Ja, das macht man in den USA so, ja.
Ja, aber ist einfach, also ein Probeessen meint man nicht am Abend vorher.
Bei uns der Polterabend, da machen
die. Ja, das. Also es sind auf jeden Fall zwei Hochzeitsgesellschaften, die sehr, sehr unterschiedlich unterwegs sind. Reese Witherspoon ist, ihr einziger Kontakt zu ihrer Familie ist eigentlich ihre Schwester, die anderen Geschwister und ihre Mutter, die haben sich irgendwie überworfen und damit haben die ihre Familienprobleme. Will Ferrell hat seine Familienprobleme. Es treffen halt zwei Familienwelten aufeinander und beide wollen mehr oder weniger die schönere Hochzeit haben und sabotieren sich gegenseitig und das in leider viel zu überdrehten Situationen und viel zu dämlichen Situationen, dass der Film teilweise einem nicht mal ein müdes Lächeln auf die Lippen zaubert, sondern einfach nur noch nervt. Es ist, also die Chemie zwischen Will Ferrell und Reese Witherspoon ist quasi nicht da, was ich gerade noch gelobt habe, weil bei den anderen Filmen gibt es eigentlich nicht so wirklich, klar, die sind sich spinnefeind, aber ist halt so. Geraldine Viswanathan finde ich unglaublich nervig und auch völlig fehlbesetzt, muss ich auch sagen. Wie auch ein paar andere Rollen. Einfach, es wirkt so zusammengestückelt, so ein bisschen zusammengewürfelt und ist nach dem Motto, sei lustig oder ich schlag dich. Es lohnt sich wirklich nicht. Es ist kein überraschender, wirklich witziger Moment dabei. Mhm. Es ist nichts dabei, wo man sagen kann, hey, euer cool, oder hey, endlich mal jemanden. Der einzige sympathische Charakter ist, wie gesagt, der von Meredith Hackner. Die, finde ich, spielt richtig gut. Aber das war's dann halt auch. Und die alleine reißt eben diesen Film dann auch nicht mehr rum. Für mich komplett vergeudete Lebenszeit, weil ein komplett dummer, stumpfer Film. Da haben wir auch von Will Ferrell schon ganz andere, viel, viel bessere Komödien gesehen. Das kann er auch deutlich besser. Ich finde, sein ganzes komödiantisches Talent kommt da auch nicht ganz so zu tragen. Auch da, weil es zu sehr gewollt ist, zu sehr Sachen überzeichnet sind. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Hm. Also eine Komödie, die überhaupt keinen Spaß macht, schade, und einfach nur dämlich ist.
Aber ist kein einfach Wunder, wenn es nicht ins Kino kommt und gleich hier im Streaming landet. Das ist meistens nichts,
ja, Gutes. Also den kann ich wirklich auch nicht empfehlen. Ich renne da mit 3 von 10 Punkten. Kannst du
nicht empfehlen? Ich dachte, nee, nachdem du die ganze Zeit...
Ja, ich dachte, weißt du, vielleicht, ich sag's lieber nochmal dazu. Aber nee, einfach nee. Lass die Finger davon, guck lieber Gras beim Wachsen zu oder so, das ist spannender.
Oder lieber nochmal Oldschool gucken, den gibt's bestimmt auch irgendwo. Da ist Will Ferrell auch oder, dabei. So
oder,
lustig.
Ja, genau. Oder guckt irgendwas anderes, aber... Nicht diesen Film. Nicht.
Okay.
Ihr seid herzlich eingeladen.
Dann gehen wir mal rüber in den Serienbereich.
Serien.
Ein was ganz kurz. Ich bin gerade völlig drin in der Serie Zero Day, die auf Netflix läuft, mit Robert De Niro in der Hauptrolle als amerikanischen Präsidenten. Der kriegt es besser hin als Harrison Ford, finde ich, aber gut. sehr, also ich kann es bis jetzt noch nicht abschließend beurteilen, weil es hängt ein bisschen davon ab, was jetzt dahinter steckt, ja, bei diesem ganzen Ding. Wenn da jetzt was dahinter steckt, wo ich sage, oh, was ist das für ein Scheiß oder so, dann könnte es sein, dass ich das abwerte, aber bis jetzt gefällt es mir extrem gut. Mehr kann ich noch nicht sagen. Also vielleicht rede ich nächste Woche mal drüber. Ist ja eine Miniserie. Ich bin bald fertig mit gucken. Mir fehlt, glaube ich, noch eine Folge oder so. Bis jetzt sehr, sehr, sehr gut. Und der Anfang sowieso sehr, sehr gut inszeniert. Die erste Folge unbedingt mal reinschauen. Zero Day Netflix. Und jetzt habe ich ein paar Neustarts für euch da draußen. Es startet zum einen auf Apple TV Plus eine Serie, die schon ein bisschen Buzz verursacht hat in meiner Filterbubble. Die heißt Krank Berlin. Und das ist eine, mal wieder eine deutsche Krankenhausserie, aber nicht so in der Art wie Verliebte Ärzte oder wie das sonst so heißt, hier die jungen Ärzte irgendwo, sondern eher so in Richtung Emergency Room. Und allein schon die Art, wie es gedreht ist, ich habe den Trailer jetzt schon diverse Male gesehen, als ich neue Folgen von Severance geschaut habe, da kam der. Man sieht schon, dass das allein vom Dreh her, wie es gedreht ist, ist nicht so das typisch deutsche ARD-Vorabendprogramm, sondern da kannst du wirklich, wenn das gut synchronisiert ist, kannst du das auch in anderen Ländern zeigen. Das sieht einfach modern aus und ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Startet am 26. Februar auf Apple TV Plus. Dann startet auf Netflix am 27. Februar eine Serie, die mich auch interessiert. Die heißt Toxic Town. Und ich hatte ja letztens über die Miniserie gesprochen, Lockerbie, die mich aus den Schuhen gefegt hat, weil die so gut war. Die einfach mal so die Qualität von dieser Tschernobyl-Serie auch hatte, vom Dreh her, von den Schauspielern her. Und hier, Toxic Town klingt sehr ähnlich. Also hier geht es um einen True-Crime-Fall mit Robert Carlyle in der Hauptrolle. Also auch eine britische Miniserie über einen skandalösen Vorfall hier in dem Falle. Da wurde nämlich in der Nähe der englischen Stadt Corby Giftmüll entsorgt und verschüttet, was Auswirkungen hatte auf die Kinder, die in der Stadt geboren wurden. Und die Familien haben dann einen Rechtsstreit angestrengt dagegen. Und das begleitet hier diese Miniserie. Und da sieht der Trailer auch schon sehr, sehr gut und krass aus. Also ähnlich wie Lockerbie. Dann startet noch eine Serie auch auf Netflix. Running Point heißt die. Auch am 27. Februar. Und da hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz erzählt, da ist diese NBA-Sache mit Kate Hudson, die ein NBA-Team bekommt. Also das hat sich jetzt nochmal ein bisschen verdichtet, nochmal neues Material gekommen. Sieht richtig gut aus. Und wollte nur nochmal dran erinnern, also jetzt 27. startet die. Und eine habe ich noch auf Paramount Plus. Soll ja Leute geben, die das auch haben, wie ich. Startet ein Rom-Com-Drama-Roadtrip Drive Me Crazy, basierend auf einem erfolgreichen Bestsellerbuch ist das gedreht worden, wo zwei Schwestern, die reisen, machen einen Roadtrip auf dem Weg zu ihrer Hochzeit, zu einer Hochzeit nach Spanien. Und diese entspannte Reise nimmt eine turbulente Wendung, als der Ex von der einen zusammen mit seinem chaotischen besten Freund mit denen mitfahren will. Und so fahren sie halt in diesem klapprigen Van dann. Soll wohl ein sehr spaßiger Roadtrip sein. Das Buch ist wirklich ein Bestseller gewesen. Also muss was haben. Ja, startet jetzt auch am Moment, das startet, glaube ich, ein paar Tage eher, oder? Ja, jetzt auch irgendwann. Jetzt finde ich es gerade nicht. Ah, hier ist es, 28. Februar. Also könnt ihr erst am 27. Februar Toxic Town und Running Point auf Netflix wegbingen und dann am 28. Februar bei Paramount Plus Drive Me Crazy anfangen. Okay, war für dich was dabei, wo du sagst, oh, das muss ich mir merken?
Oh, mal gucken.
Okay.
Mal gucken. Ich habe gestern noch angefangen mit der Doku auf Apple TV Plus über die Major League Soccer Saison, über die letzte. Mhm. Das fand ich schon durchaus interessant, weil halt extrem gut gemacht. Und ich schaue auf Netflix auch gerade noch. Anpfiff oder Abpfiff.
Ach so. Okay, weil interessiert mich ja auch, weil ich habe es ja gesehen, wo ich letztens in den USA war, beruflich, habe ich mich auch so ein bisschen informiert, was da so für Teams und ey, das mittlerweile scheint das richtig viele Besucher anzuziehen, ne? War mir so nicht bewusst
in den USA. Ich gucke gerade wieder, wie es heißt, aber ich hab's tatsächlich schon vergessen.
Ja,
gestern angefangen, heute schon vergessen.
Kannst du mir nachreichen, das packe ich mit in die Shownotes.
Reiche ich dir auf jeden Fall nach, ja, und ich schaue noch eine Arzt-Serie auf Netflix aus Korea, aber da möchte ich erst drüber sprechen, wenn ich sie durch habe.
Meinst du zufällig die Dokumentation Onside Doppelpunkt Major League Soccer?
Nein, Trauma Code. Hm? Ach, Onside, ja, Onside, genau.
Okay.
Sorry. Oh.
Ich hab's mal schnell gegoogelt.
Onside, genau, Onside. Und The Trauma Code schaue ich gerade auf Netflix.
Gut, dann habt ihr da draußen sehr viele Tipps bekommen hier, was Filme angeht, was man schauen sollte, was man nicht schauen sollte vielleicht. Serien waren mit dabei, Neustarts zumindest. Da wissen wir ja noch nicht, ob die gut wären bei den Neustarts. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns dann morgen wieder. Für alle, die morgen in die Sneak kommen, ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Und ihr hört es dann von uns am kommenden Sonntag wieder in der neuesten Ausgabe vom KinoCast. Bis dann, tschüss.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Bis bald im KinoCast.